ARD.
Hier ist die Auffangstation für eure Schleudergang-Gedanken. Also die Gedanken, die ihr habt, wenn ihr vor der fast fertigen Waschmaschine im Keller steht und es sich einfach nicht mehr lohnt, nochmal hochzugehen. Alles, was euch in diesem Moment einfällt, ist mein Kapital. Also sowas wie, wer bestimmt bei Supermarktartikeln eigentlich, dass da für zwei Personen draufsteht und wie viel das einfach ist auch. Oder wie oft hat man als Flugbegleiter bei Turbulenzen eigentlich selbst Schiss? Das habe ich mich schon so oft gefragt und habe es selbst noch nie beantwortet bekommen. Das nächste Mal, wenn ihr so einen Gedanken habt, dann denkt gerne an mich. Ich finde dann jemanden, der uns diese Frage beantworten kann.
Kommen Sie Calling, ein Podcast von SWR 3.
Wir staunen auch heute wieder, wie kooperativ Menschen sind, die ich spontan mit euren Fragen bewerfe. Ich übe jetzt nochmal meinen Nein, Sie werden gerade sicher nicht verarscht Tonfall und ihr bekommt wie gewohnt meine Instagram-Adresse vorgesungen, unter der ihr eure Fragen gerne als Sprachnachricht loswerdet, aus seinem Musikzimmer in der fränkischen Provinz. Mein Papa, der euch einen Link einsingt.
Don't worry.
Okay, dieser Podcast lohnt sich schon einfach nur dafür. Die erste Frage heute kommt von Markus.
Ja, hey Konzi, meine etwas skurril spannende Frage an dich wäre, welche Geschmacksrichtungen sollten Wochentagen haben?
Ey Markus, was für ein fabelhafter Gedanke. Markus hat übrigens noch dazu geschrieben, muss ich noch sagen, dass er es praktisch fände, anhand des Geschmacks morgens im Bett schon zu erkennen, welcher Wochentag es denn ist, wenn man aufwacht. Ich lieb's und ich bin mir einfach sicher, jemand, der sich solche Fragen stellt, kann einfach kein schlechter Mensch sein. Und ansonsten, wenn man so drüber nachdenkt, ist ja eigentlich vollkommen klar, wonach der Montag schmeckt. Ein bisschen nach Neuanfang, ein großer Teil Verpflichtung, aber auch das Ganze ein bisschen zäh. Nur ist das ja jetzt noch kein eigener Geschmack. Das ist ja kein wirklicher Geschmack, den wir nachempfinden können. Wir brauchen also jemanden, der uns den Tagesgeschmack umschreiben und zuordnen kann zu Geschmäckern, die wir kennen. So, und wer macht sowas beruflich? Richtig, ein Sommelier. Praktischerweise habe ich da einen an der Hand. Michael Heine hat ein Restaurant mit Weinbar in Baden-Baden. Er hat schon in Luxushotels als Sommelier gearbeitet und seine Geschmacksknospen leisten mehr als ich in meinem gesamten Leben. Ich habe ihm eine ganz kryptische Nachricht bei Instagram geschickt und so seine Handynummer bekommen. Also mehr weiß er aber noch nicht. Los geht's.
Heine.
Hallo Michael, hier ist der Konzi, ich grüße dich.
Grüß dich, hallo.
Hallo, du weißt noch gar nicht, worauf du dich so wirklich einlässt.
Nee, nicht so richtig.
Sehr gut, das macht's unterhaltsamer für mich. Pass auf, also. So, es ist so, Markus hat eine Sprachnachricht geschickt und will wissen, welche Geschmacksrichtungen sollten Wochentage haben. Also er fände es super, hat er noch dazu geschrieben, wenn er beim Aufstehen schon am Geschmack erkennen könnte, welcher Tag es ist. So weit, so plausibel, oder?
Okay.
Jetzt habe ich gedacht, du kennst dich aus mit Geschmäckern und prinzipiell sagt man ja, die sind verschieden. Jetzt frage ich mich schon mal, einfach schon mal für den Horizont, gibt es denn Sachen, die für alle gleich schmecken? Du als Sommelier hast ja damit Erfahrung, also wenn jemand in eine Zitrone beißt, ist das für alle der gleiche Geschmack? Weiß man sowas oder ist auch das unterschiedlich unter Umständen?
Na, ich würde mal schon sagen, dass die Grundgeschmacksrichtungen für alle gleich sind, also süß, sauer, salzig, bitter. Und Umami. Umami vielleicht ein bisschen diskutabel, ob das für alle gleich schmeckt, aber zumindest die anderen vier sollten schon für alle gleich schmecken.
Also Umami ist ja quasi dieses, wie sagt man, würzige...
Ja, dieses herzhaft, genau.
Das ist geil.
Würzig, herzhaft, ja.
Ja, okay. Wenn wir jetzt drüber nachdenken, also wenn wir jetzt mal durchgehen wollten, wie schmeckt denn ein Freitag oder ein Samstag? Was ist, das muss ja was sein, was allen so ziemlich schmeckt. Also wenn es ein Wein wäre, wäre es wahrscheinlich Chardonnay, oder?
Vermutlich. Oder Sauvignon Blanc, ja.
Das mag auch jeder.
Sehr viele, ja.
Okay.
Aber ich würde Freitag eher assoziieren, also zumindest wenn ich am Wochenende frei habe, müsste doch Freitag ein süßer Geschmack sein. Der süße Geschmack vom Wochenende.
Und dann noch was jeder mag, Erdbeer vielleicht.
Zum Beispiel, ja. Das wäre eigentlich nicht so schlecht, wenn du aufstehst und du schmeckst Erdbeeren und du denkst, das muss Freitag sein.
Ist auch nur ein Freitag im Frühjahr. Ansonsten muss man halt mit den Jahreszeiten durchwechseln. Aber gut.
Ja, weil mit TK-Erdbeeren funktioniert das nicht.
Wenn wir jetzt anders denken, was wäre ein Sonntag zum Beispiel? Das müsste ja fast was Reduziertes sein. Irgendwie was Langsames.
So was Stahliges oder sowas.
Was Stahliges? Wie aus Stahl?
wie wenn du einen Wein im Edelstahl ausbaust, also was sehr Schlankes, was sehr Klares. Aber
ich liebe das, dass du das jetzt schon zusammenbringst, deine Weinexpertise, aber es ist schon tatsächlich dein Job, ne? Du musst schon irgendwie Begriffe finden für das, was man schmeckt, um es zu umschreiben, weil damit man es den Leuten auch erklärt bekommt. Also das kriegt ja nicht jeder hin.
Ja, eben, weil es kann ja nicht jeder sofort mit Früchten oder Rum durch die Gegend schmeißen. Man muss die Leute auch manchmal in die richtige Richtung führen.
Ich wusste, dass du der Richtige bist für diese Frage. So, jetzt wollen wir den Montag noch machen. Was ist Montag? Ich habe schon gedacht, irgendwas Zähes.
Ja, also ich würde jetzt schon sagen, dass Montag wahrscheinlich eher in die bittere Richtung geht. Ein bisschen wie Lakritz, ne?
Ah, ja. Klassischer Lakritz-Montag.
Also eigentlich nicht ganz so unangenehm, aber prinzipiell eher so ein bisschen bitter oder ein zu lang gezogener Tee.
Ah, finde ich auch nicht schlecht. Normalerweise, wenn man so Begriffe zusammenbringt oder wenn man zu einem Begriff eine Farbe oder so sieht oder einen Geschmack schmeckt, Synästhesie ist ja, glaube ich, das Wort, oder?
Ja.
Hast du einen persönlichen Lieblingsgeschmack?
Ich bin eigentlich schon mehr auf der, wenn wir es so in die 4, 5 Basic-Geschmacksrichtungen einsortieren, eigentlich sauer, weil sauer sehr vielschichtig ist. Ich finde auch, sauer ist einfach spannend, weil sauer ist nicht immer sauer.
Welcher Wochentag würde für dich sauer schmecken?
Für mich persönlich ist das meistens der Dienstag.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Ja, das ist es. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht.
Oh wow, ich habe mir gerade das Leben beschrieben. Das Leben schmeckt sauer. Der Roman von Michael Heine.
Genau. Manchmal spitzsauer und manchmal süßsauer.
Okay, ja, verstehe. Sauer kann beides sein, gut und schlecht. Lieber Michael, wir können festhalten, der Montag schmeckt eher, was haben wir gesagt, bitter. Der Dienstag sauer. Ja. Freitag, Samstag ein bisschen nach Erdbeere und süß.
Ja, das finde ich gut, ja.
Ich bin froh, dass wir das so konkret beantworten konnten, wie man das natürlich beantworten kann, diese Frage. Ich sage Dankeschön, ich komme wieder vorbei und wir trinken einen, ja?
So machen wir das.
Ey Michael, tausend Dank. Und wer mal Wein bei dir probieren will, Heines Wine and Dine in Baden-Baden.
Tipptopp, genau so sieht es aus.
Aber nicht am Donnerstag und am Mittwoch, weil da ist Ruhetag. Wie schmeckt der Ruhetag für dich? Letzte Frage.
Der Ruhetag schmeckt meistens so ein bisschen verheißungsvoll, ja, verheißungsvoll, also auch so ein bisschen süßlich, aber nicht nach Erdbeeren.
Mir fällt gerade auf, wie viel Poesie in deinem Job drinsteckt.
Sehr viel. Ich finde, Ruhetage sind eher wie Pfirsich.
Das ist dein Roman.
Ja.
Ruhetage schmecken nach Pfirsich.
Ja, weil sie sind knackig und danach fühlt sich wieder frisch.
Ich lieb's.
Es sei denn, es war eine anstrengende Woche und es ist ein matschiger Pfirsich, dann ist es so gut.
Michael, tausend Dank. Das hat Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Und nach wie viel Pfirsich schmecken eure Feiertage zuletzt? Ja, ich sag ja, der Michael kann was. So, haben wir möglicherweise gerade mit einem Sommelier von Wein auf den möglichen Geschmack verschiedener Wochentage abgeleitet? Ja, ganz normale Dinge passieren hier in diesem Podcast. Und ansonsten, ich habe keine Ahnung, wen dieser Podcast abgesehen von mir selbst eigentlich ansprechen soll. Aber das ist ja auch schon wurscht. Lieber Markus, vielen Dank für deine Frage. Ich hoffe, du bist zufrieden. Und hier jetzt noch also ein random Geschmack für dich. Ich sage einfach mal, der Mittwoch schmeckt nach Eisbonbon. Gerne. Die nächste Frage, die kommt von Yannick.
Guten Abend, lieber Konzi. Ich schicke dir hiermit meine absolut wichtige und super relevante Frage. Und zwar, ist es, beziehungsweise sollte ich mir Sorgen machen, dass ich mit meinen jetzt noch sehr jungen und knackigen 23 Jahren schon Geräusche mache, wenn ich mich hinsetze, beziehungsweise irgendwo aufstehe? Bin ich im Herzen eigentlich doch ein 60-jähriger Opa? Sollte ich mir Sorgen machen?
Dankeschön, Yannick, fürs aufmerksam durch die Welt gehen. Ganz lieb gemeinte 5 Sterne von mir. Das ist ja wirklich ein Phänomen. Das kennt schon jeder, oder? Und das einfach so da ist. Das wird nie besprochen. Aber es existiert einfach so. Und deswegen freue ich mich, dass wir das jetzt genau machen und darüber sprechen. Und wir können es ja auch direkt nachfühlen. Es ist ja quasi das Begleitseufzen zum Hinsetzen. Ein yogamäßiger Entspannungsschnaufer. Das ist, glaube ich, der offizielle Begriff dafür. Ja, ja. Und dieses Seufzen ist ja nicht nur ein Geräusch, sondern auch ein ganz fabelhaftes Gefühl. Also man kann es direkt nachfühlen. Wenn man sich hinsetzt, man entspannt gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt, wo fragen wir da wohl nach? Wer kann uns beantworten, wer und wie oft Menschen sowas machen, ob das jetzt normal ist oder nicht? Es muss ja quasi ein Zeuge von sich hinsetzenden Menschen sein. Da gibt's ja eigentlich nur eine Adresse. Das ist natürlich der Verkäufer in einem Möbelhaus, ganz klar. Wenn sich Menschen ein neues Sofa aussuchen, dann sitzen die ja auch da Probe und machen möglicherweise dieses Geräusch. Theoretisch gibt es in Deutschland 653.292 Möbelhäuser und ungefähr bei so vielen habe ich auch schon angerufen, muss ich sagen, an dieser Stelle. Aber habe bisher ausschließlich sowas gehört eigentlich. So, keine Frage in diesem Podcast war übrigens bisher so schwer zu beantworten oder jemanden dazu zu kriegen, sie zu beantworten, die Frage, wie diese Frage. Aber wir geben nicht auf. Ich habe noch ein Möbelhaus in petto in Illingen in der Nähe von Pforzheim. Das habe ich ergoogelt. Und dann probieren wir es doch jetzt einfach ein weiteres Mal. Los geht's.
Möbelhaus Pizza Markt.
Hallo Herr Marc, mein Name ist Konstantin Zöller. Ich habe einen Podcast und das ist wirklich kein Witz jetzt. Ich habe den Podcast hier und versuche Fragen zu beantworten oder Antworten zu finden auf Fragen, die sich Leute stellen. Und der Yannick hat sich die Frage gestellt, der ist selbst noch sehr jung, also in seinen 20ern. Und hat sich dabei beobachtet, dass er beim Hinsetzen aufs Sofa immer Geräusche macht. Und er fragt sich, ob er seltsam ist, weil diese Geräusche sonst nur Opas machen, so ein Schnaufen zum Beispiel, würde ich jetzt mal sagen. Und da habe ich gedacht, rufe ich im Möbelhaus an, weil sie können sagen, ob das normal ist oder nicht. Und da sind wir nun.
Das ist eine gute Frage. Also da würde ich sagen, das kommt dann tatsächlich echt auf die Person und ist alles unabhängig.
Wow. Also es gibt auch junge Leute, die das machen.
Auf jeden Fall, ja.
Lustig. Wie oft passiert das? Bei wie vielen Kunden?
Ich habe keine Ahnung, mit was das zusammenhängt. Aber jetzt rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass das alles unabhängig ist. Vielleicht ist es dann einfach, man sitzt bequem oder endlich sitzt man oder man ist jetzt schon eine Stunde rumgelaufen und kann sich tatsächlich schön aussetzen. Vielleicht kommt deshalb das Geräusch, aber also müsste ich jetzt sonst auch keine andere Erklärung eigentlich.
Machen das mehr Männer oder mehr Frauen oder gemischt?
Nee, das ist eigentlich gemischt.
Lustig.
Ja, würde ich sagen, ist gemischt, ja.
Aber das ist wahrscheinlich so ein Entspannungsgefühl jetzt. Ah, oh, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt. Oh.
Zum Beispiel. So würde ich es erklären, genau.
Aber wie klingt das normalerweise? Also ist es eher so ein Schnaufen oder?
Ja, also vielleicht das Durchatmen dann zum Beispiel.
Aber ist es ein gutes Zeichen für, wenn sich jemand hinsetzt und dieses Geräusch macht, wissen Sie dann schon, okay, dieses Sofa ist so gut wie verkauft?
Nee, das ist, glaube ich, schon neutral. Also das kann man jetzt von dem nicht abhängig machen.
Haben Sie das bei sich auch mal beobachtet? Machen Sie das auch?
Nee. Also ich kann Ihnen nicht sagen, habe ich nicht beobachtet.
Okay. Aber freuen Sie sich, wenn das Kunden machen? Also prinzipiell, ich meine, man muss sich ja tendenziell wohlfühlen, hätte ich gesagt, oder?
So ist es, genau.
Herr Marc, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Marc, Sie sind auf alle Fälle der 10., den ich angerufen habe, glaube ich. Und alle haben Sie aufgelegt, aber Sie sind ein netter Mensch.
Wunderbar, das freut mich zu hören.
Bleiben Sie so offen. Liebe Grüße nach Illingen.
Jawohl, Dankeschön. Grüße zurück.
Halleluja. Der Herr Marc, das ist einfach ein guter, gell? Auch so eine Sache, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Klar, es setzen sich Menschen hin und seufzen, aber es steht auch einfach jemand da, der Menschen beruflich dabei zuschaut, wie sie sich hinsetzen und seufzen, weil sie sich das Sofa aussuchen. Auch ein interessanter Job, aber irgendwie auch schön, muss man sagen, gell? Also, Yannick, wir können festhalten, wenn das Leute sogar vor einem Verkäufer als Publikum machen, dann kannst du es ja erst recht raushauen, wenn du zu Hause bist und alleine. Also, du bist nicht alleine damit. Und das Seufzen ist eher Charakter als Altersfrage. Das haben wir rausgefunden. Und in diesem Sinne, hau raus. André hat sich übrigens auch gemeldet bei instagram.com/konsi_quent und hat mir das aufgesprochen.
Hi, André hier. Könntest du mir erklären, warum der Sensenmann oft mit dem Tod in Verbindung gebracht wird? Und ich habe mir überlegt, ob die Sensenindustrie vielleicht eine PR-Agentur beauftragen sollte, um ihr Image zu verbessern. Denn ich habe kürzlich mehrere Personen im Kreis auf einer Wiese mit so erhobener Sense gesehen und musste unwillkürlich an den Tod denken. Danke dir.
Hey, danke schön, André. Es gibt echt so ein paar Sachen in unserer Gesellschaft, die einfach seltsam rüberkommen und irgendwie komisch aufgeladen sind. So nachts alleine auf dem Spielplatz rumstehen und schaukeln oder so als Erwachsener, das würde irgendwie auch seltsam rüberkommen. Oder einfach mit Kapuze und Sense in einen Bus einsteigen. Diese Blicke will man wohl auch nicht ertragen. Aber ist das die Gesellschaft, in der wir leben? Ja, wahrscheinlich irgendwie schon. Nichtsdestotrotz Jeder von uns kennt den Sensenmann aus irgendwelchen Filmen und auch Serien, aber so wirklich drüber nachgedacht, über dieses negative Bild der Sensenden, möchte ich jetzt mal sagen, habe ich bisher zumindest noch nicht. Ich bin mir sicher, jemand, der schon öfters mal komisch angeschaut wurde, weil er eben mit Sense rumläuft, der hat sich damit schon auseinandergesetzt und ich habe eben gegoogelt und jemanden gefunden. Er lebt in Mammern am Bodensee auf der Schweizer Seite und sein Name ist ähnlich geschmeidig wie eine Hüftrotation beim Sensen. Jürg von Kähnel. Jürg von Kähnel betreibt die Sensenwerkstatt und gibt Sensenkurse und der Jürg wird's wohl wissen.
Von Kähnel?
Hallo, mein Name ist Konstantin Zöller und ich arbeite beim Radio und habe einen Podcast. Das sind die schlechten Nachrichten. Herr von Kähnel, es ist so, ich habe eine Frage bekommen. Ich versuche hier in diesem Podcast Fragen zu beantworten. Und ich habe eine Frage von anderen bekommen, der fragt, warum der Sensenmann für den Tod steht und wie zufrieden Leute, die Sensen herstellen, mit diesem Image sind. So, jetzt habe ich gegoogelt und jetzt bin ich bei Ihnen rausgekommen. Ja. Hi!
Grundsätzlich stört mich das nicht. Es hat nichts mit dem Handwerkmann zu tun. Der Tod, das ist so irgendwie ein Sinnbild geworden aus dem Schlachtfeld. Ich mutmaße mal, früher sind die Bauern mit der Sense in den Krieg gezogen. Gibt's auch Musterbeispiele für, dass Sensen umgebaut worden zu Schlaginstrumenten für die Schlacht in den Bauernkriegen. Aber mich stört das nicht, wenn das mit dem Tod in Verbindung gebracht werden sollte. Ab und zu hat mir mal jemand vom Fahrrad, wir wohnen ja am Bodensee und da waren viele Radfahrer rundherum und wenn man da am Mähen ist mit der Sense, dann sind viele Deutsche, die dann rufen, Achtung, der Sensenmann. Und dann rufe ich immer zurück, ja, ihr könnt stehen bleiben, Beinrasuren sind heute gratis. Und dann raten sie zu. Ich sehe das, was man mit der Sense macht, ist eher lebensrettend mit Förderung der Artenvielfalt an Blumen, Kräutern, Insekten. Es ist eigentlich eher das Gegenteil als das Sinnbild der Tod.
Ach so.
Und dass es gefährlich ist, mit der Sense zu mähen, bedeutet, man sieht, was man mäht und es schlägt nichts kaputt. Also die Insekten, die Tiere, die haben eine Chance. Und es gibt einen sauberen Schnitt, kann auch in den Finger gehen, wenn man da nicht sich an gewisse Regeln hält. Aber beim sauberen Schnitt verletzt man die Pflanze weniger. Das heißt, sie trocknet nicht aus. Also wertvolle Blumen und Kräuter, die werden so schonender gemäht. Und ja, mit der Sense, bei uns in der Schweiz ist es verbreitet in den Bergen. Dort, wo man mit der Maschine nicht mehr rankommt, noch zu mähen hat. Zum einen ist das sehr teuer, das zu machen, sehr arbeitsaufwendig und streng. Aber man hat dann super Futter für die Tiere. Das gibt eine einmalige Zusammensetzung vom Futter und das ist dann in der Milch auch spürbar. Auf der anderen Seite, wenn man diese Flächen in den Bergen, die grasbewachsen sind, nicht mäht, dann rutscht der Schnee wie auf einer Gleitschicht ab im Winter und es ist sehr viel gefährlicher wegen den Lawinen.
Ich finde das total bereichernd jetzt, was du sagst. Also mit anderen Worten, dieses Image vom Tod, das kann man echt umdrehen. Es fehlt nur so ein bisschen die Kommunikation, weil wenn ihr für Biodiversität steht und für Pflanzenschutz und überhaupt, dann geht es ja nur darum, dass man das noch an den Mann kriegt. Haben wir jetzt vielleicht schon einen kleinen Beitrag zu geleistet. Aber es war natürlich auch jetzt, wenn ich nochmal auf dieses Bild vom Bauern und von den Bauernkriegen zurückgehe, es war natürlich auch hilfreich für die Bauern, als der Tod zu gelten, weil dann waren die ja gefürchtet. Also dieses Bild hat ja auch schon was für die Leute getan, die sonst mit der Sense gemäht haben.
Ja, eigentlich schon früher, aber es gab keine Maschinen, also war das eines der revolutionärsten Erfindungen, als man die Sense erfunden hat. Man konnte aufrecht stehen und musste da nicht mit der Sichel wie die alten Ägypter das Getreide mähen.
Herr Jürg, eine Frage habe ich noch. Jetzt, wenn ich nochmal zurück an diesen Sensenmann denke, der hat immer so eine Kapuze an. Braucht man irgendein bestimmtes Outfit, um das zu benutzen? Oder hat das einen Sinn und Zweck gehabt, dieses Gewand? Nein, das hat nichts damit zu tun, mit der Sense.
Ja, also es sieht mit der schwarzen Joppe, sieht das ein bisschen gefährlicher aus.
Ach so, verstehe.
Also in der Schweiz, in den Bergen, wenn sie das Heu in großen Ballen runtertragen, da haben alle eine Kapuze.
Ach wirklich?
Das sind dann die Heuhemden, Da zieht man die Kapuze über den Kopf und trägt die Heuballen auf dem Kopfrücken, macht man sich ein Nest, dass es auf den Kopf fällt. Und dann trägt man die bis zur Seilbahn und lässt sie dann ins Tal runter. Also die Heuhemden, die sind normalerweise nicht schwarz, sonst würde man zu fest schwitzen. Die haben, je nach Kanton, haben die andere Farben. Normalerweise sind sie weiß, damit man die Heuer auch sieht. Und ja.
Damit es nicht so juckt, wahrscheinlich hat man die Kapuze auf.
Ja, das verkratzt alles. Und wenn man geschwitzt hat und dann das Heu den Rücken verkratzt, dann brennt das wie die Hölle. Und das ist halt schweißtreibend, diese Arbeiten. Die haben schon eine Kapuze, aber sicher keine schwarze.
Herr Jürg, tausend Dank, dass du uns das alles erzählt hast. Alles Gute, du stellst auch Sensen her und man kann dich googeln unter Sensenwerkstatt Mammen.
Ja, kann man.
Genau. Jürg, tausend Dank, dass du uns das erzählt hast. Wir halten fest, die Sense hat ein besseres Image verdient, aber es ist auch okay, so wie es ist, oder?
Genau. Unaufgeregt.
Genau. Gut. Danke dir.
Also, toi toi.
Der Jürg. Ich mag es ja einfach schon, dass sein Betrieb einfach Sensenwerkstatt heißt und nicht irgendwie was total Lächerliches wie sensationell oder sowas. Das möchte ich einmal ganz kurz wertschätzen. Genauso wie ich wertschätzen möchte, dass es einfach so viel Schönheit in sich trägt, wenn man vielleicht nichts mit irgendeiner Sache zu tun hat und dann irgendwo anruft und dann auf das Special Interest von jemandem wie Jürg trifft. Und das ist bereichernd, möchte ich sagen. Dafür macht man's. Lieber André, vielleicht kann man das Image von Sensen und auch Sensenden so positiv aufladen, indem man einfach bekannt macht, dass sie gegen etwas noch viel Angsteinflößenderes stehen. Gegen Lawinen haben wir ja gelernt. Also Sensen gegen Lawinen. Zack, bumm, das wäre das Image und schon hat man vielleicht nicht mehr so viel Angst vor Leuten mit einer Sense in der Hand. Das war Folge 9 von Consi Calling und bevor ich mich jetzt hier weiter verliere, danke, dass ihr dran geblieben seid. Teilt den Podcast gerne mit Leuten, denen ihr zutraut, dass sie übers Seufzen beim Hinsetzen und den Geschmack von Wochentagen nachdenken. Wer auch immer das sein soll, das ist jetzt euer Problem und eure Fragen gerne als Sprachnachricht an mich. Instagram.com/consi_quent. Ich bin Consi, ich moderiere die SWR3 Morning Show und ich sage bis nächste Woche. Ich freue mich über eine Sternebewertung. Danke, tschüss.
Consi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Habt ihr schon mal einen Tatortreiniger gefragt, wie man hartnäckige Flecken rauskriegt, einen Hautarzt gefragt, woran ihr merkt, dass ihr euch einen Tripper gefangen habt oder einen Informatiker um Hilfe gebeten, die Spuren eurer heimlichen Affäre auf dem Handy zu verwischen?
Es gibt ja manchmal so ein bisschen, ja, unangenehme Fragen im Leben. Und damit ihr die nicht stellen müsst, machen wir das für euch. Steffi Wanowski und Anne Radatz.
Guten Tag, das ist das Flexikon.
Das Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme und viel zu selten gestellte Fragen des Lebens. Die können wir auch nicht beantworten, ganz klar, weil wir haben auch keine Ahnung. Aber wir sprechen mit den Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Unsere Themen gehen von praktischer Lebenshilfe, wie zum Beispiel Angst vorm Zahnarzt oder vorm Heiraten, über skurrile Bereiche wie Körpergerüche oder legale Drogen, bis hin zu deepen Fragen, wie lernt man mit dem Tod umzugehen oder noch deeper, wie bleibe ich locker beim nächsten Frauenarztbesuch.
Wir lösen die Probleme, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr die überhaupt hattet, alle 2 Wochen im Flexikon, natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört gerne mal rein. Wir freuen uns auf euch. Den Link findet ihr in den Shownotes oder ihr sucht einfach nach dem Flexikon. Die Transferleistung, die kann man ja wohl von euch erwarten. Davon gehen wir aus.